Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Markus Odomka. Hallo zusammen, Markus Odomka hier. Wir haben eine coole Aktion für unsere Podcast-Fans. Und zwar verlosen wir 5 Packs Kaffeetassen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch bei uns zu melden. Schickt einfach einen Screenshot, dass ihr unseren Podcast abonniert habt. Zusammen mit euren Namen und eurer Adresse an die office@kolloser.at Adresse. Die ersten 5 Einsendungen bekommen eine Tasse. Keinen Tee, eine Tasse. Also schnell sein, lohnt sich. Und jetzt viel Spaß mit unserer neuen Podcast-Folge Zwischen Leben und Tod. Herzlich willkommen zur neuen Folge Zwischen Leben und Tod, der Podcast von der Kolloser Medizintechnik GmbH. Heute an einem Ort, eher untypisch für unsere Produktion, in einem Wiener Innenstadthotel, auf Basis eines Kongresses, vom größten Anästhesie-Intensivkongress in Wien, dem AEC von der ÖGARI veranstaltet, darf ich heute einen Gast begrüßen, der, ja, man kann schon sagen, ein Wegbegleiter der Kolloser Medizintechnik ist, den wir schon sehr lange kennen, aus der Notfallmedizin, Herr Professor Dr. Adolf Finerl. Servus, Adi.
Hallo, grüß dich, grüß Gott. Danke für die Einladung, ist mir eine große Ehre.
Mir auch, sage ich ganz ehrlich, also nach vielen erfahrenen Größen und Gästen, die wir schon hatten, machen wir jetzt quasi einen Punkt auf Sie und durften dich einladen. Du hast sofort zugesagt. Ist ja nicht so einfach, dich hier aus dem Westen im Osten begrüßen zu dürfen. Du bist aber sehr bekannt im Osten auch, weil du ja recht untriebig bist in der Notfallmedizin. Adi, erzähl uns einmal ganz kurz, wie war denn da der Werdegang? Du bist ja ursprünglich ein Salzburger.
Ja, richtig. Ich bin aus dem Marmordorf Abnet, Salzburg stammend und bin halt nach Innsbruck gegangen zum Medizin studieren, war irgendwo mit dem Bereich Hilfeleistung, Notfall schon von klein auf, also aus der Familie, wir sind eine Feuerwehrfamilie, damit verbunden bin, also seit meiner Jugend bei der Feuerwehr, war in meinem Heimatort in der Feuerwehr sehr aktiv.
Papa war Kommandant oder so?
Der Papa war Ortskommandant und hat dann auch die Jugendarbeit in Salzburg begründet und bis zum, dann war er in der Pension Feuerwehrhistoriker und ist da auch international tätig gewesen. Ja, und der hat mir dessen natürlich diesen Hang zur Hilfeleistung mitgegeben. Bin dann nach Innsbruck gegangen, habe mich im Studium in der Rettung Innsbruck als Sanitäter engagiert, bin dann, war Studentenvertreter und habe da als Studentenvertreter auch in die Initiative ergriffen, dass wir die Notfallmedizinausbildung im studentischen Bereich verbessern, habe da dann einen engen Kontakt mit der Anästhesieklinik, mit Professor Benzer, Professor Grösen gekriegt.
Wahnsinn. Ja. Und doch hast du schon engagiert quasi, dass die Jungen sich ein bisschen mit der Klinik oder dass das integriert wird, oder?
Ja, das war dann natürlich auch das Interesse der Anästhesie, der Professor Benzer und der Professor Grösen haben da auch großes Interesse gehabt und haben wir dann eine Ausbildung für Notfallmedizin damals in Innsbruck etablieren können. Ich habe dann auch auf der Anästhesieklinik eine Dissertation machen dürfen über präklinische Reanimation.
Schau. Das war damals. Wann war das circa? Nur, dass man
das war 1989, 90 habe ich okay. Die Dissertation gemacht und es ist um die Reanimation am Innsbrucker Notarztwagen von 1985 bis 88 habe ich die Daten erhoben.
Hast du noch Zahlen im Kopf? Das war gar nicht.
Ja, ja, wir haben damals gesehen, dass man mit Etablierung des Systems, erst wenn es dann ein bisschen besser wird, also wenn das System sich einarbeitet, dass dann auch die Reanimationszahlen besser werden. Insgesamt haben wir damals nur 5% Überlebende gehabt in diesen 3 Jahren, aber im dritten Jahr, eigentlich die meisten dann im dritten Jahr. Und ja, es war eigentlich eine der ersten Studien diesbezüglich in Österreich. Da hat es nur vorher in Linz eine gegeben und die ist eigentlich damals sehr, sehr gut angekommen und es war Es hat damals den UZ-Dienstteil noch nicht gegeben.
Okay.
Aber das, was wir damals entwickelt haben an Datengrundlage, war schon endlich den UZ-Dienstteil.
Okay.
Also auf die Dissertation bin ich nach wie vor stolz und das war,
kann man auf jeden
war
Fall,
eine schöne Sache.
Vor allem andere Zeiten als wie heute. Also wenn du jetzt schaust, was wir da als präventiv zum Thema Laienreanimation, Erste-Hilfe-Kurse, was wird da alles angeboten, das war ja damals wahrscheinlich nicht in dieser Form, auch in dieser Größe. Und wenn ich Innsbruck jetzt hernehme, weil wir über Innsbruck sprechen, durften wir ja auch als Firma jetzt ein bisschen mitarbeiten, was die Herzsicherheit betrifft. Ja, das heißt, die Defis durften ja wir liefern. Und warst du da auch schon tätig quasi zu diesem Thema? Ich meine, die Defi per se AID hat es ja so nicht gegeben.
Nein, aber wir haben damals begonnen mit der Ersthelfer-Reanimation. Das war mit Professor Baubin. Schau, da hat es das Projekt ERE gegeben, Ersthelfer-Reanimation. Und da haben wir mal versucht, prinzipiell einmal das Klinikpersonal auszubilden in Reanimations-Skills, weil das war damals noch nicht üblich, dass man sich mit dem überhaupt beschäftigt hat. Und da, das war auch noch in meinen Studentenzeiten. Ich möchte sagen, dass das... dass man damals war es ja noch nicht üblich bei Medizinstudenten, dass sie Dissertation gemacht haben. Das waren nur nicht einmal 10% der Studenten. Heute ist das anders. Heute macht ja jeder Medizinstudent eine Diplomarbeit. Okay. Und ich sehe das rückblickend aus meiner Erfahrung derzeit extrem positiv, dass man im Notfallbereich als Team ärztlicher Leiter Rettungsdienst gemeinsam mit der Klinik viele Studenten für so Diplomarbeiten gewinnen können, die genau solche Sachen bearbeiten und da ist eben das Wissen, was wir daraus gewinnen, toll, dass man einfach Wissenschaft auch auf unter Anführungszeichen kleiner Basis, das bringt auch die Notfallmedizin weiter, wenn man da Daten bearbeitet und das, was man tut, auch hinterfragt und beurteilt.
Okay. Bevor wir auf deine tolle Karriere noch eingingen, lass uns bleiben wir gleich bei der Notfallmedizin. Was würdest du sagen als erfahrener Notfallmediziner, was hat sich so wirklich grob ich will gar nicht sagen Mindset, aber in der Notfallmedizin von 89er, 90er Jahren bis heute grob geändert? Also abgesehen jetzt von der Qualität der Produkte, der Autos, Ausbildung. Was hat sich für dich wirklich grob geändert und sagst, das sind wirklich Fortschritte?
Also ich glaube, was sich wirklich geändert hat, dass das Team als Gesamtes wesentlich mehr im Vordergrund ist, dass man ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo es noch nicht einmal Notärzte bei uns gegeben hat oder nur ganz vereinzelt gegeben hat. Also wie ich bei der Rettung Innsbruck angefangen habe, hat es nicht einmal den Notarzt-Hubschrauber noch gegeben. Dann ist erst einmal der Notarztwagen gekommen. Aber es es hat keine notärztliche Versorgung generell gegeben. Mhm. Und dann ist natürlich der Notarzt im Vordergrund gestanden. Sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, was sich dann geändert hat, dass man gesehen hat, nicht der Notarzt allein macht es aus, sondern das gesamte Team. Und dass auch die nicht ärztliche präklinische Versorgung unheimlich wichtig ist. Und dass, wann eine Versorgung gut funktionieren kann, da kann das nur im gesamten Team geschehen und die Ausbildung gerade im Bereich der Sanitäter ist ja wesentlich besser geworden.
Definitiv.
Und man muss auch sagen, wir jammern oft, dass in Österreich, dass wir quasi europaweit am Papier schlechte Ausbildung haben, aber die Leute selber, die in der Präklinik, im Rettungsdienst tätig sind, die bilden sich ja wesentlich weiter mehr fort, als wir wirklich von ihnen gefordert wird.
Kann man, genau so ist es, der Großteil auf jeden Fall. Und wir haben ja in vielen Bereichen, kann man sagen, du hast dort schwarze Schaf, dort schwarze Schaf. Nicht? Ich sehe das wie du, wenn ich so europaweit schaue. Das, was schon immer wieder diskutiert wird, ist, muss man sowas oder sollte man sowas berufsmäßig machen? Reicht es die Ehrenamtlichkeit, diesen Ehrenamtlichen so viele Stunden aufzubürgen, sich auszubilden? In Wirklichkeit arbeiten sie aber am Menschen.
Ja.
Darum, wie du sagst, glaube ich, wird es wichtig sein, dass die Ausbildung hier weiter voranschreitet und trotzdem jetzt schon einen guten Status
hat. Ja, und es ist die Ehrenamtlichkeit ja kein Hemmschuh eigentlich. Ich komme selber aus der Ehrenamtlichkeit und meine Kinder sind ehrenamtlich tätig und es ist sehr viel im Ehrenamt möglich. Und es ist, darf das Ehrenamt keine Entschuldigung sein für schlechte Qualität. Muss es auch nicht sein. Unsere Ehrenamtlichen bieten auch große Qualität. Aber was ich auch finde, dass die Mitarbeiter, die das beruflich machen, denen gehört ein Berufsbild. Und das, haben wir, das gehört unbedingt her.
Absolut. Haben wir jetzt unlängst da auch in einem unserer Folgen mit dem BVRD einmal diskutiert bzw. erfahren. Die arbeiten da sehr intensiv dran, dass es auch in diese Richtung natürlich geht. Und da geht es um ganz viele andere Dinge noch, um Sicherheit und Fitness und Gesundheit für den Sanitäter. Könnte man wahrscheinlich jetzt dann noch 4 Podcast-Folgen machen, wir zwar alle. Aber gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Jetzt bist ja du auch sehr feuerwehraffin, wie du gesagt hast. Was magst du dort? Was magst du bei der Feuerwehr?
Also an sich bin ich... In der Feuerwehr habe ich alle darauf Wert gelegt, dass ich als normaler Feuerwehrmann ausrücke. Also im Einsatz bin ich primär Feuerwehrmann. Wenn was ärztlich zu tun ist, dann wechsle ich halt in die Rolle des Arztes, aber ich mache jegliche Feuerwehrtätigkeit. Jetzt natürlich in meinem Alter wird ich schon langsam, bis jetzt war ich sogar atemschutztauglich, das ist, gelingt mir jetzt nicht mehr, weil ich mit dem Fuß ein bisschen Probleme habe. Okay. Und die ich war ja im Landesfeuerwehrarzt und im Bundesfeuerwehrverband als Sachgebietsleiter für den feuerwehrmedizinischen Dienst tätig. Und die Vorgaben, die ich damals gemacht habe, die ich sehr wichtig finde, erfülle ich jetzt körperlich leider nicht mehr ganz. Und darum muss ich selber sagen, nein, ich bin nicht mehr atemschutztauglich.
Ist aber professionell. Ja. Ist so professionell. Und ich habe vor 4 Jahren quasi meine Uniform an den Nagel gehängt. Und für mich war klar, wenn ich einmal nicht mehr so fit bin, wenn ich es nicht regelmäßig mache, dann muss ich es einfach lassen. Ja. Und da sind viele Komponenten, viel Zeit natürlich, geht da drauf. Leidet da die Familie drunter? War das bei dir ein Thema? Durch deine Tätigkeiten?
Ich sage nein, andere sagen anders.
Okay, verstanden. Ja, das ist aber das Los, wenn man erfolgreich ist, so wie du.
Wobei, muss man sagen, meine Kinder, ohne dass ich es zu irgendwas gezwungen habe, sind auch die Tochter, die in Wien ist, aber die beiden, die in Gramsach sind beide bei der Feuerwehr und beide im Rettungsdienst aktiv.
Auch mitgegeben sozusagen.
In Wien geht das natürlich nicht.
Ja, eher schwieriger. Jetzt hast du die ärztliche Leitung Rettungsdienst. Das ist ein Titel, das ist eine Position, eine Funktion. Wie kann sich der Zuhörer jetzt vorstellen, was du da inne hast? Weil Tirol ist nicht klar.
Ja, der ärztliche Leiter Rettungsdienst des Landes Tirol ist ja im Tiroler Rettungsdienstgesetz niedergeschrieben. Mhm. Es ist eigentlich das einzige Rettungsdienstgesetz in Österreich, in Österreichs Bundesländern, wo so ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst vorgesehen ist. Der ärztliche Leiter Rettungsdienst hat einerseits eine Kontrollaufgabe im Rettungsdienstvertrag mit dem Rettungsdienst Tirol. Sind viele Punkte festgelegt, wo der ärztliche Leiter Rettungsdienst die Kontrolle über den gesamten Rettungsdienst hat. Nicht nur Notarztdienst, sondern der gesamte Rettungsdienst wird eben durch diesen ärztlichen Leiter Rettungsdienst kontrolliert. Aber es ist im Gesetz vorgesehen, dass der ärztliche Leiter Rettungsdienst gestaltende Aufgaben hat, eben nicht nur Kontrolle, sondern auch den Rettungsdienst die Arbeit gestalten und vor allem auch alle Player, die in der Versorgung eines Notfallpatienten notwendig sind, bis hin zu den Krankenhäusern, dass man dies irgendwie zusammenfasst und da tätig ist. Es ist also nicht nur die Arbeit ich arbeite sehr eng mit der Gesundheitsdirektion Tirol, mit der Gesundheitsdirektorin Dr. Gelei zusammen in diesen Bereichen, mit den Kliniken. Da haben wir schon viele Gespräche, Gesprächsbasis. Ja, es ist ein hochinteressantes, weit gestreutes Gebiet, was man da zu bearbeiten hat.
Füllt die so über den Tag komplett aus wahrscheinlich? Ne?
Ja, eigentlich schon. Ich bin zwar 50% angestellt für den ärztlichen Leiter Rettungsdienst, aber es sind nicht nur 20 Stunden in der Woche.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Da tut man viel oder lädt man sich dann die ärztlichen Direktoren ein?
Nein, oder mit wem kommuniziert? Also ich bin schon im ganzen Land Tirol. Okay. Weil wir wieder unterwegs sind.
Wenn wir sagen, wir gestalten, du gestaltest, was können wir uns da vorstellen? Geht es da darum, dass du sagst, da gehört nur eine Dienststelle her oder wir brauchen dort mehr Autos, weniger Autos? Geht es da um sekundär Transporte, was
ja, ja, es ist vor allem auch irgendwelche unterstützende Anweisungen, wie man Notfälle, erstens fachlich unterstützende Anweisungen, wie man Notfälle gut abarbeiten könnte. Mhm. So, da haben wir, entwickeln wir wieder Memo-Cards, dann natürlich auch beurteilen, jetzt gerade was Dienststellen betrifft. Ich meine, man darf es nicht einbüten, dass man auf dem Reißbrett so Dienststellen verschieben kann.
Weil okay, das ist ja
lokal und historisch gewachsen. Ja, und aber wir haben eh nicht, wir untersuchen aber wieder, ob wir da was machen müssen. Mhm. Wir finden da nicht wirklich viele Sachen, wo man sagt, das passt nicht im Lande. Es hat schon ein paar Dienststellen gegeben, wo man neue Wachen irgendwo besser positioniert hat, aber ja.
Zum Thema herzsicheres Tirol, den Punkt habe ich mitgenommen. Da bist du auch wesentlich dabei in diesen Kommunikationen mit dem Professor Babin, ja. Der ja auch hier ein Stakeholder, ein Vorreiter immer ist und war. Jetzt unlängst am ARC habe ich ihn wieder getroffen in Graz. Bleibt natürlich auch in seiner Pension umtriebig und bekannt natürlich. Ich glaube, wenn du das so viele Jahre gemacht hast. Wo geht da die Reise hin? Weil jetzt unter Tirol versteht der Wiener bzw. der aus dem Osten Berg. So. Aber Tirol ist ja viel mehr. Ja? Und wenn ich mir oft durch unseren Außendienstmitarbeiter, den Christian Plätzer, anhöre, was für weite Strecken er hinterlegt, bis er von A nach B ist und wie ins Zillertal eine und. First Responder System, Herzsicherheit, kann man diesen Laien in Tirol das gut überbringen? Muss man da quasi vor die Haustür und sagen, erste Hilfekurs wichtig, Reanimation wichtig? Wie steuert man sowas?
Ich glaube, jetzt einmal, wenn wir über Tirol reden.
Ja.
Das Erste ist, dass Tirol zwar viel aus Berge besteht.
Korrekt.
Ich sage übrigens auch Bundesland Tirol. Okay. Weil Tirol ist größer, reicht von Kufstein bis zum Gardasee. Das Bundesland Tirol ist das, was wir bearbeiten.
Okay, danke.
Dass wir das einmal richtig gestellt haben.
Ja, richtig, ja. Gottes Willen, die Tiroler, sie werden mich lieben.
Einreise. Jedenfalls, ja, ich bin ja Salzburger, aber ein historisches Verständnis ist schon wichtig.
Ja, nein, klar.
Jedenfalls. Sind aber die Siedlungsbereiche sind fast halbstädtisch.
Okay.
Also insgesamt, es ist ein sehr geringer Teil des Landes ist überhaupt besiedelbar. Aber dort, wo man siedelt, das ist also 80-90% der Bevölkerung wohnen eigentlich eher in so halbstädtische Bereiche, die aber auch nicht zirkulär zu sehen sind, sondern ein bisschen länglich, so wie die Täler sind. Ausnahmen sind so die touristischen Hotspots, wo dann weit hinten in der Hochsaison auf einmal sich 30.000, 40.000 Leute versammeln. Das ist wieder was anderes. Der Hauptteil der Bevölkerung wohnt eigentlich in der Interlachse. Und das kann man schon, was so Reanimation betrifft, irgendwie halbstädtisch bewerten und auch organisieren. Mhm. Wichtig ist was wir alle weiter ausweiten, die First Responder.
Mhm.
Da haben wir sehr viel, gerade eben auch durch den freiwilligen Bereich, Mitarbeiter, die irgendwo in Dörfern wohnen, die ein bisschen abseits sind und das funktioniert schon gut, dass man da die Eintreffzeit des Rettungsdienstes wirklich minimieren kann. Und es gäbe auch noch die Lebensretter-App, die ist aber jetzt noch nicht so weit ausgebreitet. Aber das wird auch noch kommen.
Was haben wir, weil du den Rettungsdienst einmal ansprichst, wie lange hat man vom Notruf absetzen, bis der erste Rettungswagen kommt? Was für Time Range hat man im Bundesland Tirol?
Ja, das Land Tirol hat sich als selbstgesetztes Qualitätskriterium gesagt, 90% der Einsätze sollen innerhalb von 15 Minuten erreicht werden. Das schafft man nicht ganz.
Mhm.
Und durch alle Maßnahmen, die wir versucht haben, außer man würde die Ressourcen mit sehr, sehr, sehr viel Geld wahnsinnig ausweiten und da haben wir auch nicht unbedingt die Leute dazu. Mhm. Wir schaffen es nicht, dass wir wirklich im Land wir sind alle knapp drunter.
Okay.
Aber was wir auch sehen, dass wir bei den wirklich relevanten Einsätzen, Reanimationen und so weiter, schon weit drüber sind. Also es wird in der Disposition dann sogar noch, kann man das schon ein bisschen ein bisschen deuten. Also. Und im Zentralraum schafft man es also schon innerhalb von 8 Minuten in der Regel, dass man das Mülbrau ist.
Bist du als Notarzt noch tätig?
Ja, ich leite die Stützpunkte Kufstein und Kramsach, die vom Bezirkskrankenhaus Kufstein ärztlich besetzt werden. Mhm. Da bin ich quasi der leitende Oberarzt, der Leiter des Funktionsbereiches. Übergebe ich aber jetzt auch mit Ende des Jahres an einen.
Das ist ein Wahnsinn eigentlich, was du alles machst. Ja. Herrlich. Ja. Wirklich ein Vorbild von deiner Seite her. Wenn wir jetzt dann so noch ein bisschen rüberblicken, Notfallmaßnahme, mir ist ein Einsatz in Erinnerung, den du einmal erzählt hast. Du hast eine Klemmschell-Thorakotomie gemacht, respektive bei einem Einsatz. Da haben wir irgendwann einmal geredet. Kannst du uns dort erzählen, wie das abgelaufen ist? Beim Verkehrs-Ich weiß nicht mehr.
Ja, ich habe ja immer, wenn man über Klemmschell geredet hat, haben wir überdenkt, London und so. In Wien soll ich es probieren. So. Ja, genau, das passt schon. Aber kommt bei uns eigentlich nicht in Frage. Dann war einfach ein Einsatz mit war mit der Feuerwehr dort.
Ja.
Ein Kollege war als Notarzt da, der gleichzeitig der Unfallchirurg ist. Mhm. Und ich sage nur zu, und der Patient, den haben wir vorsichtig aus dem Fahrzeug rausgehoben, hat alles passt. Der hat eigentlich relativ unauffällig ausgeschaut. Übrigens, eine Einsatzsituation, der Patient hat hinten im Fahrzeug geschlafen, unangeschnallt und seine Frau ist gefahren. Und dem hat, zuerst haben wir geglaubt, eigentlich denkt er, der ist fast unauffällig.
Ja.
Sagt zum Kollegen nur, ja, wenn du irgendwas brauchst, helfe ich da. Aber
du warst Feuerwehrmann?
Ja, und dann schreien sie mir, Adi, helf uns. Dann gehen wir rein, dann ist der wirklich innerhalb von kurzer Zeit verfallen,
ja.
Ist reanimationspflichtig geworden. Haben wir alles probiert, inklusive Thorax-Drainage. Also ich habe intubiert, ja. Der Kollege hat die Thorax-Drainage gemacht, Anästhesist, Unfallchirurg.
Ja, klar.
Zwei Leute
an einem Patient,
super.
Ja, genau.
Und dann sagt er, ja, eigentlich, entweder er ist jetzt tot oder wir probieren halt.
Machen einen Kurzkontakt,
Ich habe gesagt, ich kann es nicht.
Ja.
Aber natürlich, der Unfallchirurg ist da, hat das super gemacht.
Mit was für ein Equipment hat man das damals? Man hat man ja nicht alles so mit. Ne?
Mit der Kleiderschere.
Ein Wahnsinn, mit der Kleiderschere. Ja, also ja. Wir wissen ja, dass da eigene Scheren dazu gibt, dass du das alles auch machen.
Die Kleiderschere hat
man natürlich
geeignet. Und das war also vom Kollegen top gemacht, aber es hat auch nichts genützt, weil einfach. Erstens der Patient offenbar ein schwerer Raucher und also laut Gerichtsmediziner hätte es nicht einmal den Unfall gebraucht, dass der irgendwann einmal nicht mehr weiterleben kann. Okay. Durch die Gefäßsituation war einfach dann durch das Unfallgeschehen alles so diffus verblutet, dass man nichts machen hat können. Aber es war halt als Ultima Ratio Handlung zufällig möglich, weil wir zu zweit am Patienten waren. Aber wenn man nicht zu zweit ist, geht es einfach nicht.
Ja.
Und wie auch vorherzusehen, ist trotzdem chancenlos.
Mhm.
Also man muss die Indikation ist wirklich sehr, sehr eng zu stellen. Aber es ist halt immer, wenn es in der Medizin eine Möglichkeit gibt, wird man sie probieren, aber man weiß, es wird nicht viel helfen.
Ja, verstanden. Es ist halt so, dass du eine gewisse Flexibilität ja auch brauchst. Mhm. Das ist ja in der Präklinik respektive in der Notfallmedizin ein großes Thema, weil jeder Einsatz ist irgendwie anders.
Ja.
Und in dem Setting natürlich ein Zusammenspiel glücklicher Situation, auch wenn es am Ende dann leider nicht gereicht hat. Das muss man halt einfach sagen. Also abschließend, das ist ein Wahnsinn, die Zeit vergeht so schnell. Ich hätte viel mehr noch von dir gern wissen und wahrscheinlich unsere Zuhörer auch. Was war für dich ein Erlebnis im Rettungsdienst, wo du heute am Stammtisch sitzt mit deinen Freunden und positiv erzählst, wo du sagst, jetzt, wenn ich irgendwann einmal in Pension gehe, und wir hoffen, wir haben die noch lang, aber was würdest du rückblickend von deiner Arbeit sagen, das war das Schönste? Das hat mir echt
schön kann man jetzt bei den Sachen nicht sagen, aber wenn ich sage, es ist was gelungen, war das der Einsatz beim Busunfall in Vamp mit eigentlich der größte Busunfall in wo ich als, zufällig als LNA dann tätig war, was mir auch der Anstoß war, dass mir das aber wichtig war, dass man die LNA-Ausbildung und die Integration des LNAs in die Einsatzleitung, dass man das weiterbringt. Darum habe ich auch bei der Österreichischen Arztakademie dann einige Jahre den LNA-Kurs geführt und habe mir jetzt dem Christian Vorringer von Notruf Niederösterreich als Leiter übergeben. Bin froh, dass da auch was gut weitergeht. Wir haben in Tirol ein LNA-System. Aber der Einsatz, der war, ist erstens wirklich, abgesehen davon, dass natürlich viele Verletzte und 8 Tote waren, aber er ist gut gelaufen, er hätte nicht besser laufen können. Und das ist, da sagt man, ja, da hat man, das war sinnvoll, das war gut. Übrigens, wenn wer am Eingang des Zillertales ist, oben ein Kirchl Maria Brettfall, da sieht man schön aufs Zillertal und aufs Inntal runter. Und da ist ein Gedenkstein des Wandervereins Maria Brettfall über die 8 verunfallten Mitglieder von dem Einsatz damals. Da gehe ich wieder gerne auf und erinnere. In Erinnerung an die Verunglückten und an den Einsatz, der also von unserer Seite gut gegangen ist.
Sehr emotional eigentlich. Mhm. Adi, eine Frage habe ich noch, und das stellen wir gern unseren Gästen. Du hast ja den Podcast schon immer wieder mal reingehört, bist ja ein Abonnent von uns, freut uns sehr. Welches medizintechnische Produkt oder welche medizintechnische Erfindung hättest du gerne erfunden? Und so rück. Du sprichst ja mit einer Medizintechnik gerade, also ja, was ist so innovativ?
Ja, die Idee. Es ist zwar jetzt schon 35, 40 Jahre, dass der, aber das ist eine Sache gewesen. Jetzt, der Defibrillator selber ja, aber dann für die Präklinik der AED.
Super. Ja, Ari, danke für deine Zeit. Jetzt fahren wir wieder zurück auf den Kongress, da freue ich mich auch schon drauf. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, folgt uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch. Adi, dir ein schönes Wochenende, komm wieder gut nach Hause.
Danke und herzlichen Dank, es war mir eine große Freude, dass ich bei dir sein.
Me too, Dankeschön, alles Liebe, auch Ihnen fürs Zuhören, tschüss.